Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin euer Host und Gründer von Familienarchitekt und Kolleginnen, Praxis für Paar- und Familientherapie. Hier spreche ich gemeinsam mit verschiedenen Kolleginnen aus unserem Beratungsteam über Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Jenseits von Richtig und Falsch. Ich sitze hier wieder mit dem wunderbaren Sven. Hallo.
Hallo, wunderbare Christine.
Und wir haben heute
ein Thema wieder, wo ich die Frage vorlese.
Ja.
Und zwar ist die Frage, wie viel Verständnis muss ich haben, wenn meine Partnerin oder mein Partner in einer schwierigen Phase ist?
Sehr interessant. Sehr gutes Thema.
Ja. Und wie immer würde ich erstmal zum Reinkommen, andocken, mal überlegen, in was für Situationen die Frage aufkommen könnte.
Na, das Erste, was mir einfällt, sind beispielsweise große emotionale oder psychische Herausforderungen, wie zum Beispiel eine Depression, eine chronische Erkrankung, die insofern nicht nur emotional belastend ist für die romantische Beziehung, sondern auch vielleicht für ein Familienleben, was dann insofern eingeschränkt ist, dass die Partnerin, der Partner, dem es gut geht, mehr Arbeit leisten muss zum Beispiel.
Ja, zum Thema Depressionen haben wir schon eine Folge, auf die würde ich verweisen. Ja. Und ich würde das jetzt gerne eher für Fälle machen, die temporär sind. Also da gehört ja eine chronische Erkrankung nicht dazu und Depressionen auch nicht immer. Also das bleibt bei den meisten Thema, auch wenn es natürlich eine Chance hat, besser zu werden. Aber ja, auch da kann einen das beschäftigen, wie viel Verständnis man haben muss.
Woran hast du gedacht?
Vielleicht einfach beruflich anstrengende Phasen. Mhm. Jemand ist da stark angebunden oder hat eine Position, die immer mal wieder viel von ihm oder ihr abverlangt. An sowas habe ich gedacht. Oder wenn ein naher Angehöriger gestorben ist, so eine Phase von Trauer und Verlust. Mhm. Fällt dir noch was ein?
Naja, temporär könnte auch sein Unfall mit einer körperlichen Einschränkung, ne, irgendwas ist gebrochen oder ähnliches.
Mhm. Jemand hat einen Job verloren.
Ja, Schwangerschaft vielleicht sogar.
Schwangerschaft?
Weiß ich nicht genau, das zu Problemen führt, aber je nachdem, was das so mit sich bringt, an so körperlichen Herausforderungen kann eine Schwangerschaft auch eine anstrengende Zeit sein, nicht nur für die Person, die schwanger ist, sondern möglicherweise, wenn es schon eine Familie gibt, auch für die andere Person. Es gibt ja auch Schwangerschaften, wo man viel liegen muss aus gesundheitlichen Gründen und dann nicht mehr so da ist, vielleicht wie es vorher war.
Ja, finde ich eigentlich ein gutes Thema. Kommt auch, glaube ich, häufiger vor, als man denkt. Also, dass da beim Partner dann vielleicht der Gedanke ist, muss ich jetzt alles mitmachen oder nicht, oder umgekehrt auch, was die Erwartungen angeht in der Situation.
Mhm.
Vielleicht geht es auch um, gibt es auch verschiedene Projekte, habe ich auch schon als Thema gehabt. Oder es gibt finanzielle Schwierigkeiten, wo mindestens ein Partner in der Krise ist.
Ja. Mhm.
Okay, das haben wir, glaube ich, erstmal genug gesammelt. Ich glaube generell, dass die Frage immer innerlich immer mal wieder auftaucht in Beziehungen.
Ja.
Und da würde mich erstmal interessieren, was glaubst du denn, warum die immer wieder auftaucht?
Dass man sich fragt, wie viel Verständnis sollte ich, müsste ich haben, meinst du?
Ja.
Vermutlich taucht die immer wieder auf, weil die in Konflikt gerät mit den eigenen Bedürfnissen. Also ne, da ist irgendwie der Partner, die Partnerin, die aus irgendwelchen Gründen emotional oder körperlich oder finanziell eingeschränkt ist über eine Phase hinweg. Und es so ein, auch vielleicht so ein moralischer Anspruch da ist, die Person dann zu unterstützen in der Zeit und gleichzeitig möglicherweise die Unterstützung über die eigene Kapazität hinausgeht und dann man mit Schuldgefühlen kämpft, dann so verinnerlichte Glaubenssätze von, wenn ich das jetzt nicht mache, bin ich egoistisch oder ne, was man da alles so sich für Dinge selber sagt und da einfach in Konflikt kommt mit dem, was vielleicht für einen selbst an Energieressource da ist und ob man die dann überschreitet für die andere Person oder nicht und wie macht man es, wenn es noch eine Familie gibt, wo es ja noch mehr Bedürfnisse gibt und dass dann plötzlich alles vor allen Dingen auf einem auf zwei Schulterblättern.
zwei Schulterblättern.
gestemmt werden muss.
Ja, ich glaube, das taucht auch spätestens dann auf, wenn man das Gefühl hat, jetzt müsste es eigentlich sich was ändern. Mhm. Also auch die, was die Vorstellung ist, wie lange sowas dauert. Mhm. Und
ja, stimmt.
Da ist meine Erfahrung, dass es sehr oft unterschiedlich gelagert ist.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das ist ein guter Punkt, das, ne, kenne ich auch in Bezug auf Trauer, dass ich so im Kopf habe, natürlich bin ich für die andere Person da und natürlich gehen die Dinge, die vorher gehen und die Energie und die Freude, die vorher vielleicht, die ich erlebt habe, die geht dann nicht mehr und dann habe ich schon im Kopf, okay, das ist jetzt vielleicht ein Jahr so, aber dann muss es auch wieder besser werden. Und wenn das dann aber nicht so ist, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich wahrscheinlich auch in Konflikt kommen, aber auch aus dem gleichen Grund, weil ich denke, so jetzt will ich aber, jetzt habe ich das echt lange gemacht, so jetzt war ich lange für die andere Person da, war verständnisvoll und habe das alles quasi auch mitgetragen und unterstützt und jetzt will ich auch mal wieder was anderes. Und das geht dann in Konflikt, wenn die andere Person das vielleicht noch gar nicht kann oder will.
Ja, es gibt bestimmt auch Situationen, wo es gar nicht um so viel geht, was die Person dann trägt, sondern vielleicht auch, was ihr fehlt.
Mhm.
Ich finde, da ist ein Trauer ein gutes Beispiel, wenn man dann sich doch mehr mit der Sonnenseite des Lebens beschäftigen möchte. Oder vielleicht führt die Trauer dazu, dass die andere Person weniger Lust hat auf Unternehmungen oder so.
Ja.
Und dass das zu einem Konflikt führt.
Mhm. Ja.
Bevor wir eine Antwort geben auf die Frage und bevor wir mal überlegen, wie kann man damit umgehen, würde ich erstmal gerne noch gucken, was sind denn so häufige Fehler, die passieren in dem Kontext. Ich habe schon eins parat.
Mhm.
Ich glaube, eins der häufigsten Fehler in der Situation ist, wenn die Person, die gerade nicht in der Krise ist oder die nicht in einer schwierigen Phase ist, dass die eigenen Bedürfnisse komplett zurückstellt.
Ja.
Dass man sich nur noch um die andere Person kümmert und sich eigentlich kaum fragt, wie geht's mir damit?
Ja, und dass dann möglicherweise entweder sehr an die Ressourcen der Person geht, die halt da gar nicht auf sich achtet und dann vielleicht auch sogar ein Groll entsteht der Person gegenüber.
Ja, das ist sehr, sehr häufig. Ich kann mal ein Beispiel nennen, wie das zum Beispiel aussieht, wenn man das eigene Bedürfnis komplett zurückstellt. Das ist zum Beispiel, wenn jemand sehr gerne in der schwierigen Phase über die Probleme redet, dass man dann zum Beispiel dann sich jeden Abend stundenlang die Probleme anhört, obwohl man eigentlich erschöpft ist und sich dann nicht traut zu sagen, okay, ich kann heute nicht mehr.
Ja.
Und das passiert wirklich sehr, sehr häufig.
Mhm.
Was sind noch so für Fehler, die passieren?
Na, vielleicht auch, wenn man dann an den Punkt kommen würde, wo man eine Weile ein Verständnis gezeigt hat oder vielleicht auch unterstützt hat und es dann irgendwann reicht, aus welchen Gründen auch immer, ne, dann anfängt Druck aufzubauen. So, jetzt habe ich dich hier so und so lange unterstützt oder jetzt habe ich mir das hier über, was weiß ich, wenn wir bei der Trauer bleiben, ne, jetzt habe ich diese Schwere getragen mit dir für ein Jahr und jetzt reicht's auch, jetzt kümmere dich mal drum, dass du das auch wieder loslassen kannst und dann irgendwie Druck aufbaut bei der anderen Person oder bei der anderen Person Druck entsteht und dadurch eigentlich der Abstand zwischeneinander eher größer wird.
Ja, super Beispiel, kommt super, super häufig vor, gerne in Kombination mit dem vorigen Fehler, dass man nicht gut genug auf die eigenen Bedürfnisse achtet.
Ja.
Ich finde, ein weiterer Fehler könnte auch sein, dass Verständnis verwechselt wird mit, ich muss alles ertragen.
Mhm.
Ja, also zum Beispiel, wenn eine Person vielleicht durch die schwierige Phase launisch ist und dann oft Vorwürfe macht oder irgendwelche gemeinen Sachen sagt und dass man denkt, ach okay, ja, er oder sie ist ja gestresst, sie meint es ja nicht so oder er.
Mhm.
Und eigentlich wäre es aber angebracht zu sagen, hey, ich sehe, du hast viel um die Ohren, ich bitte trotzdem darum, dass du respektvoll mit mir sprichst.
Also, dass man seine eigenen Grenzen gar nicht mehr so klar kommuniziert aus Rücksicht, weil man die andere Person nicht noch mehr belasten will.
Weil man denkt, dass das die andere Person belastet, wenn sie es nicht hier rumstänkern kann. Und es kann durchaus auch sein, dass die Person das Feedback einem gibt. Du weißt doch, mir geht's nicht so gut, das strengt mich an, wenn du mich da immer darauf hinweist, kannst du das nicht einfach akzeptieren. Ich mein's ja nicht so. Ja, und das sind dann so die Dynamiken, wo es schnell destruktiv wird.
Mhm.
Ich habe noch einen Fehler, den würde ich gerne als Überleitung nutzen für Handlungsmöglichkeiten. Und zwar ist ein großer Fehler, ist nicht über Erwartungen zu sprechen. Was bedeutet das denn jetzt, wenn du in einer Krise bist? Weil so ganz viel ist auch, was man vielleicht zu Hause gelernt hat, vorauseilender Gehorsam. Es kann ja durchaus sein, dass die andere Person belastbarer ist, als man denkt in dem Moment. Mhm. Und dann einfach mal das abzuchecken, hey, wie kann ich dich unterstützen? Also wie geht es uns überhaupt beiden in der Situation? Und lass uns mal abchecken, was wir brauchen, um jetzt gut durch diese schwierige Phase zu kommen.
Also du meinst jetzt nicht automatisch Dinge zu tun, von denen man denkt, die müssen getan werden, sondern zu fragen, was ist es eigentlich, was du jetzt brauchst von mir?
Ja, oder auch die Person, die in der Krise ist, dass sie Verständnis erwartet, aber nie äußert, was genau damit gemeint ist.
Mhm.
Wie kann die andere Person Verständnis zeigen?
Ja, das ist generell ein großes Risiko in der Kommunikation zwischen Paaren, dass bestimmte Worte eine bestimmte Bedeutung haben, aber ne, zum Beispiel, oder ich will respektiert werden oder was auch immer, dass dann oft nicht erläutert wird, wie fühle ich mich eigentlich respektiert, ne? Dass das sehr individuell ist und na klar, für den Fall passt es auch. Ja.
Ja, und das ist jetzt auch noch genauer, aber ganz oft fehlt überhaupt, ich will Verständnis.
Ja. Ja. Ja.
Und der nächste Schritt wäre dann auch noch, okay, was genau bedeutet das denn für dich?
Ja.
Ja, und dann die Einigung darüber, das kann ich leisten, das kann ich nicht leisten.
Genau.
Und wenn du das aber ganz dringend brauchst, was machen wir dann?
Ja.
Ja, damit würde ich jetzt überleiten zu, wie kann man damit umgehen?
Ja. Das ist ja schon ein total wertvoller Impuls, eigentlich sich hinzusetzen und genau darüber zu sprechen. Verständnis heißt für mich, ich will weniger oft kochen oder ich will, dass du mir zuhörst und mich im Arm hältst oder was auch immer. Mhm. Ne? Und dann, wie du sagst, das abzugleichen, kann ich das machen für die andere Person? Bin ich dazu bereit? Kann ich das leisten?
Ja.
Und wenn es zu viel ist, zu gucken, was geht und was geht nicht. Und dass es wirklich so ein ganz bewusster Prozess ist, der kommuniziert ist, weil stimmt, das findet in der Regel nicht statt.
Ja.
Mhm.
Gibt es noch mehr, was die beteiligten Personen tun können?
Na, was dann vielleicht da auch drin stecken könnte, ist so ein Bewusstsein darüber, dass wenn ich Verständnis habe, dass es der anderen Person schlecht geht und sie bestimmte Dinge nicht schafft oder bestimmte Sachen jetzt auch miteinander nicht möglich sind oder ähnliches, dass das nicht automatisch heißt, dass ich damit einverstanden sein muss. Das finde ich immer für mich einen ganz wichtigen Richtwert. Verständnis heißt nicht einverstanden.
Ja.
Und ich kann mitfühlend sein und empathisch sein und dem anderen irgendwie mein Ohr schenken und gleichzeitig sagen, an der Stelle geht's für mich aber nicht. Ne? Jetzt ein Beispiel mit den Grenzen. Ne? Ich sehe das, du hast gerade ein dünnes Nervenkostüm und du rastest super schnell aus und kannst es gerade nicht gut selber regulieren, aber ich will auch hier heil bleiben und mich verletzt das, wenn du mich die ganze Zeit so anpumpst. Wir müssen da einen anderen Weg finden. Lass uns mal überlegen, wie das gehen könnte. Ne? Das ist einerseits irgendwie ein Verständnis und gleichzeitig aber auch auf die Art und Weise möchte ich das aber nicht.
Mhm. Ja, finde ich gut. Und gleichzeitig finde ich auch wichtig zu wissen für die Person, die gerade damit umgehen muss, dass die andere Person in einer schwierigen Phase ist, dass Empathie eingeschränkt ist in den meisten Fällen.
Ja.
Weil wenn wir alle im Notmodus sind, dann funktionieren jetzt nicht so ein paar wichtige Gehirnbereiche funktionieren dann nicht so gut und wir sind dann oft auf Autopilot und vor allen Dingen können wir weniger neue Dinge aufnehmen.
Und weniger Raum auch für die anderen machen und für neue Perspektiven oder ne, irgendwie uns in die Position von anderen Menschen zu versetzen und es aus deren Perspektive sehen, das funktioniert auch nicht so gut.
Ja, das ist vor allen Dingen wichtig zu verstehen, wenn man ins Gespräch geht.
Mhm.
Das heißt auch nicht wieder als Konsequenz, dass man da Verständnis für haben muss, dass die andere Person jetzt sich schlechter einfühlen kann in einen selbst. Das heißt nur, ich muss da selber mehr Verantwortung für übernehmen.
Ja.
Also mein Tipp wäre weniger erklären und mehr klar sagen, was mir ist das und das wichtig. Mhm. So wie du es formuliert hast, ja, da ist quasi eine Grenze bei mir erreicht. Ich brauche das so und so. Kannst du mir das geben? Wenn nein, gibt es irgendwas, was wir machen können, dass du mir das geben kannst oder dass du dich da anders verhältst. Und wenn dann immer noch ein Nein ist, okay, dann muss ich gucken, wie ich da mich schütze. Dann können wir nicht so oft Gespräche zum Beispiel führen, wenn das dann immer beleidigend vielleicht wird.
Ja, oder in dem Moment gehe ich und beende das Gespräch. Ist ja auch irgendwie eine sehr verantwortungsvolle Strategie.
Genau. Gut, und ich versuche das nicht quasi dauerhaft gegen dich zu verwenden, sondern einfach temporär zu sehen, okay, jetzt im Moment bist du gerade nicht empathisch und das, da müssen wir jetzt nicht unbedingt dran rumdoktoren.
Ja.
Aber ich muss auf mich achten und deswegen gehe ich aus dem Gespräch.
Ja.
Was ich finde, was auch eine ganz schwierige Sache ist, wenn man gerade als Person in einer schwierigen Phase einen sehr hohen Anspruch hat an die andere Person.
Mhm.
Da ist, glaube ich, wirklich schwer mit umzugehen. Ja, also ich brauche ganz viel und bin gleichzeitig gebe ich wenig. Auch, glaube ich, gar nicht mal so seltener Konfliktpunkt. Was machen wir denn damit?
Anerkennen.
Mhm.
Anerkennen und was du vorher gesagt hast, nicht auf die Person beziehen von du bist total egoistisch oder ne, wie man manchmal so temporäre Verhaltensweisen auf den ganzen Charakter. Da sagt man doch auch, wenn Menschen Seiten zeigen, die jetzt unfreundlich sind oder die jetzt nicht sympathisch sind, dass man sagt, so jetzt zeigst du dein wahres Ich.
Mhm.
Und ich denke, das ist total Bullshit.
Ja.
Weil das ist ein Teil des aktivierten Nervensystems und hat nichts mit wahres Ich zu tun. Und was aber passiert ist, dass dann plötzlich dieser eine Move, den man vielleicht gemacht hat, weil man gestresst war und der nicht sympathisch ist, plötzlich zu einem Teil des Charakters wird, wie man von außen gesehen wird. Und da schneidet man natürlich in der Regel schlecht ab. Das ist ja meistens nicht was Positives, wenn Leute sowas sagen.
Ja.
Und da einfach im Hinterkopf zu behalten, es ist ein aktiviertes Nervensystem. Wir sind im Autopilot. Wir sind in der Regel nicht freundlich, wenn wir das sind. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie sich ein wahrer Charakter abbildet, sondern es zeigt sich eine Stressstrategie, die destruktiv ist, die diese Person wahrscheinlich irgendwann gelernt hat, weil sie hilfreich war und die jetzt halt zum Konflikt führt, wenn man es jetzt differenziert sieht, sehen würde. Und es hat nichts mit der Identität dieser Person zu tun. Und da hilft sich ein bisschen, glaube ich, abzugrenzen, dass man nicht in so negative Perspektiven oder negatives Denken über den Menschen gerät.
Ja, ja. Das ist auch kein Verbrechen, wenn das schwerfällt.
Mhm. Absolut, ja. Oder wenn man möglicherweise selber irgendwie auch drauf reagiert und sich dann zu einem Menschen wird, den man selber nicht so gern hat. Ne? Auch das passiert ja.
Ja.
Der andere verhält sich kacke, verhält man sich selber kacke und dann wird man ärgerlich auf den anderen, weil der das ausgelöst hat und das ist dann ein bisschen Teufelskreis, in den man geraten könnte.
Mhm.
Und da würde ich das immer anders framen und sich sagen, wir haben hier ein Kommunikationsproblem, sondern wir haben ein Regulationsproblem. Hier treffen sich zwei aktivierte Nervensysteme und die können kein Gespräch miteinander führen und da nicht zu denken, wir können nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern wir müssen uns erstmal regulieren und wenn wir beide ruhig sind, dann können wir auch sprechen.
Oh ja, das finde ich einen richtig, richtig guten Merksatz. Mhm. Alle mitschreiben. Mhm. Es ist kein Kommunikationsproblem, es ist ein Regulationsproblem.
Ja. Die meisten Paare, die in Paartherapie kommen, haben kein Kommunikationsproblem, sondern ein Regulationsproblem, würde ich mal behaupten. Oder viele, sicherlich nicht die meisten.
Es gibt, glaube ich, so fließenden Übergang, aber es ist mindestens immer ein Teil davon. Was ich finde, was auch hilft in solchen Phasen, Situationen, sind kurze Sätze.
Ja.
Also nicht viel erklären, rechtfertigen, sondern sagen, hey, so gerne auch immer dazu sagen, ich habe Verständnis und ich habe Grenzen. Und das kann man auch so als Kommunikationsstrategie nutzen.
Ja.
Und dann kann man das Verständnis nennen und die Grenzen kann man nennen. Und das einfach erstmal als eine Herausforderung sehen und weniger als einen Fehler oder so.
Und was ich auch denke, was hilfreich sein kann, wenn man sich so ein bisschen versucht, weiterhin als Team zu sehen, sei es als Paarteam oder als Elternteam oder beides, sei es jetzt eine finanzielle Herausforderung oder im Job eine stressige Zeit, das nicht zu einem Problem werden zu lassen, was zwischen einem steht, sondern da gemeinsam zu gucken, wie können wir dem als Team begegnen. Und da fällt mir zum Beispiel ein, was Brené Brown auch, irgendwann hat die das mal geteilt, was sie mit ihrem Mann macht. Die kommt nach Hause und beide sagen, ich habe heute so und so viel Energie. Beispielsweise, ich habe heute 40% Energie und die andere Person sagt, ich habe aber nur 25. Okay, was lassen wir weg? Wir kochen heute nicht, sondern jeder macht sich eine Stulle selber oder was weiß ich, ne? Was man da für Sachen reduzieren kann, so dass es klar ist, wir gestalten das gemeinsam und nicht, weil du nicht kannst, muss ich jetzt mehr machen, sondern wie können wir das gemeinsam hinkriegen, dass man nicht zu Gegnern wird.
Ja, und das geht in die Richtung, über die Erwartungen sprechen und beziehungsweise auch über die schwierige Phase sprechen. Und hier ist ja nicht jeden Abend, sondern okay, wir sind jetzt in einer Phase, da hast du permanent nur 25% Energie zur Verfügung. Mhm. Ich habe mal mehr, mal weniger. Was können wir generell weglassen.
Ja.
Und was ich wichtig finde, regelmäßig darüber zu sprechen. Also gerade so schwierige Phasen ist wichtig, immer wieder Räume der Verbindung zu schaffen. Also wenn man mitkriegt, man ist in einer schwierigen Phase, dann einmal die Woche in den Kalender eintragen. Wir sprechen halbe Stunde, Stunde miteinander darüber. Wie geht's jedem gerade im Leben und wie geht's uns miteinander und was brauchen wir?
Mhm. Ja. Ja.
Und das wirklich regelmäßig zu machen, dann kommt man, glaube ich, ganz gut durch so eine Phasen.
Mhm.
Ich finde auch wichtig, nicht nur über die schwierige Phase zu sprechen. Also da gerade dann ist auch wichtig, noch irgendwas anderes zu finden. Ja, und das sei es, dass man irgendwie vielleicht mal ein Spiel spielt abends oder eine Runde spazieren geht, ohne dass über die Probleme gesprochen wird. Das heißt nicht, dass man die jetzt ignoriert, sondern nur, dass sie in dem Moment draußen gehalten werden.
Mhm.
Ja. Damit beide die Erfahrung machen, okay, es gibt auch einen Raum ohne die Probleme. Ja, und dann kann es natürlich auch passieren, dass dann Gedanken über die Arbeit oder was auch immer jetzt gerade das Problem oder die Herausforderung ist, auftauchen. Und das kann man dann einfach äußern. Ah, ich merke, ich habe wieder Gedanken. Und dann kann man sagen, okay, sprechen wir später drüber.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Als ganz wichtige Handlungsoption finde ich auch immer wichtig zu sagen, Beratung in Anspruch nehmen.
Auf jeden Fall.
Also gerade in schwierigen Phasen, das geht so viel leichter, wenn man bei der emotionalen Arbeit ist. Und das ist ja auch eben Arbeit, wenn man da Unterstützung bekommt und die nicht ganz alleine tragen muss. Ja, und vor allen Dingen Beratung kann helfen, bevor eine Beziehung völlig erschöpft ist.
Ja, auf jeden Fall. Und dann auch ein bisschen beim Übersetzen helfen, wenn die Sprache mit sehr viel Vorwurf und ne, es schon Ärger miteinander gibt und so, da ein bisschen wieder in ein anderes Sprechen miteinander zu kommen und ein anderes Zuhören.
Ja, wir können ja langsam zum Schluss kommen für heute. Lass uns mal jetzt am Ende die Frage beantworten mit, wie viel Verständnis muss ich haben, wenn meine Partnerin oder mein Partner in einer schwierigen Phase ist? Was wollen wir sagen?
Du meinst jetzt so ein bisschen, was wir im Podcast besprochen haben in kurz?
Ja.
Okay. Also erstmal würde ich sagen, einen Scheiß muss man.
Mhm.
Das ist, sage ich mal, am liebsten, wenn man irgendwas muss, weil ich finde, man muss gar nicht. So.
Ja.
Ich darf Verständnis haben, wenn ich es fühle. Ich muss es mir nicht aufzwingen. Und wenn ich es nicht fühle, dann könnte man darüber sprechen, was ist denn da los? Wieso kann ich das nicht? Warum kann ich nicht mitfühlen? Warum kann ich nicht bei meinem Partner, bei einer Partnerin sein und irgendwie sein Leid anerkennen? Würde sich das auf jeden Fall lohnen, mal zu gucken, was da im Weg steht. Aber angenommen, man könnte da warmherzig mitfühlen, dann würde ich sagen, dass es beim Mitfühlen gar keine Grenze gibt.
Ja.
Wenn Mitfühlen, vielleicht ist es so gut gesagt, wenn Mitfühlen zu Mitleid wird, dann würde ich sagen, da könnte es vielleicht ungesunde Tendenzen kriegen, wenn man durch das Mitfühlen ein eigenes Leid kommt. Aber Verständnis ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Mitfühlen vielleicht im Rahmen der eigenen Kapazität und Grenzen. Was sagst du?
Das wäre ja auch meine Antwort jetzt gewesen. Im Rahmen der eigenen Kapazitäten und Grenzen ist es am gesündesten für sich selbst und für die Beziehung Verständnis zu haben. Und ich habe bestimmt noch ganz viele Gedanken mehr, aber wir hatten uns heute mal vorgenommen, vielleicht das alles ein bisschen kompakter auf den Punkt zu besprechen. Ich hoffe, es ist uns gelungen.
Mhm.
Deswegen würde ich für heute sagen, reicht's.
Ja, fühlt sich ungewöhnlich kurz an, aber irgendwie fühlt sich's auch rund an.
Ja, und wie immer gilt natürlich, wenn es noch Fragen gibt, schreibt uns gerne, kommentiert oder macht einen Beratungstermin, genau, Sitzungen. Und wir freuen uns, euch dann weiterhelfen zu können.
Auf jeden Fall.
Ich danke dir, Christine.
Ich danke dir, Sven. Und
mach's
bis
gut.
Bald.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib uns einen Kommentar und empfehle uns weiter. Und wenn du jetzt merkst, Podcast hören ist gut, aber du möchtest noch mehr in deinen Beziehungen bewegen oder du hast schon vieles ausprobiert und fällst trotzdem immer wieder in alte Muster zurück, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe eure Situation an und prüfen, wie wir dich oder euch bestmöglich unterstützen können. Am besten, du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Wir freuen uns auf euch.